Ja, vielen Dank hier vom Frauenkreis, hier von der Gemeinde für die Steilvorlage, die ihr mir gegeben habt, ja, mit den Impressionen zu dem Thema Türen. Ja, und das Anspiel passt genau auch. Ich habe mir nämlich die letzte Tür vorgenommen, die eben noch zu sehen war in Offenbarung 3,20. Ja, das Anspiel hat es deutlich gemacht. Man kann Weihnachten verpassen bei dem ganzen Trubel, den man zu tun hat oder den man machen möchte. So wie auch auf diesem Bild, was ich euch gerade zeigen möchte. Ein Bild, was wäre, wenn Jesus in unserer modernen Zeit zur Welt kommt. Und es ist aus meiner Konfirmandenmappe. Mit den Kindern habe ich das diese Woche betrachtet und ich dachte, das passt, dass ich mal heute mitbringe. Deswegen seht ihr Thema Nummer 4, Weihnachten. Und das Bild von dem, ja, der Krippenszene nimmt ja unheimlich viel Platz ein auf diesem Bild im Hintergrund, was ihr bei mir seht. Aber die Menschen nehmen es nicht wahr. Es sind nur zwei Kinder, wenn ihr das seht. Ja, kann man nicht sehen, aber hier. Ja, zwei Kinder, die über die Mauer krabbeln und sich das die Szene da anschauen. Aber wenn man genauer hinschaut, keiner nimmt das wahr. Diese Krippe, die Botschaft, dass Gott seinen Sohn in diese Welt sandte. Könnte das auch sein, dass wir sagen, die Menschen, die sind so halt nicht drauf aus, Weihnachten mit der Botschaft Jesus zu verbringen, sondern eher mit der Familie zu verbringen, mit den Feierlichkeiten, Geschenke zu verteilen. Es ist so eine Gleichgültigkeit der Botschaft von Weihnachten, steht man so gegenüber. Aber kann es sein, dass auch eine Gleichgültigkeit auch bei Christen existieren kann? Kann es eine Gleichgültigkeit geben, die unser Christsein erschlaffen lässt, sodass eigentlich Jesus nur noch so mitläuft, aber gar nicht mehr unser Leben prägt? So wie bei einem Filmset, wenn man einen Film dreht, dann baut man nicht Häuser, um diese Szene von einer ganzen Häuserfront da drin einen Film zu drehen, sondern man baut Häuserwände. Und wenn man dahinter blickt, dann sieht man eigentlich nur eine Stellwand, aber keine Wohnung und kein Haus. So kann das auch bei einem Christen sein, dass eine Gleichgültigkeit herrschen kann im Leben. Und Jesus, gerade am Ende des der Bibel, lesen wir davon, dass er sich eine Gemeinde vorknüpft, die gerade diese Gleichgültigkeit durch und durch lebt. Und da lese ich mal aus Offenbarung 3, Verse 14 bis 22. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Laodicea. So spricht der, das Amen ist, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang von Gottes Schöpfung. Ich kenne deine Taten. Du bist weder kalt noch heiß. Wärst du doch kalt oder heiß? Aber du bist lauwarm und weder heiß noch kalt. Deshalb will ich dich ausspucken aus meinem Munde. Du sagst, ich bin reich, wohlhabend und mir fehlt an nichts. Dabei weißt du gar nicht, wie jämmerlich du eigentlich bist. Du bist sogar bedauernswert, arm, blind und nackt. Ich gebe dir einen guten Rat. Kaufe von mir Gold, das im Feuer geläutert wurde. Dann bist du wirklich reich. Und kaufe strahlende weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast. Sonst stehst du nackt da und musst dich schämen. Kaufe außerdem Salbe, um deine Augen einzureiben, denn du sollst klar sehen können. Alle, die ich liebe, weise ich zurecht und erziehe sie streng. Mach also ernst und ändere dich. Siehe doch, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten. Ich werde mit ihm das Mahl einnehmen und er mit mir. Wer den Sieg erringt, den lasse ich neben mir auf meinem Thron sitzen, so wie ich auch den Sieg errungen habe und neben meinem Vater auf seinem Thron sitze. Wer ein Ohr dafür hat, soll gut zuhören, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein offenes Ohr für das Reden Gottes heute Morgen. Und lassen wir uns mal diesen Text mal so zu Gemüte führen, wie man so schön sagt. Am Anfang des Briefes heißt es, ich kenne dich. Ich kenne deine Taten. Ich weiß, was du so machst, mit was du beschäftigt bist. Ich kenne die Stadt, in der du zu Hause bist. Ich kenne deine Bedeutung in der Region. Und ich kenne auch deine Bedeutung für viele kranke Menschen. Wer ist denn diese Stadt? Laodicea. Woher kommt denn ihr Name? Ja, Laodicea kommt von der Gattin von Gattin des Antiochos II., der aus Syrien stammt. Und ihr zu Ehren hat er diese Stadt ja benannt und wurde im 3. Jahrhundert auch gegründet. Laodicea war eine Stadt in Kleinasien, in der Türkei, etwa 15 Kilometer von Kolossa entfernt und lag an einer Hauptverkehrshandelsstraße. Und da war ein reges, großes Markttreiben immer gewesen. Die Händler kamen in diese Stadt hineingeströmt, brachten die besten Sachen mit. Und von dieser Stadt gingen auch wieder Sachen weg, von denen ich gleich auch noch erzählen werde. Sie hatte ihre Blütezeit gerade unter der römischen Herrschaft gehabt. Sie war so rege im Handel dabei, dass sie riesen Goldreserven in ihren Banken hatte. Sie hatte ein großes Bankenwesen auch in der Stadt gehabt. Diese Stadt war unheimlich reich, weil sie vor allem zwei Dinge hatte und durch diese zwei Sachen wurde sie wahnsinnig berühmt. Denn bei ihr konnte man weichen, seidigen, schwarzen Stoff kaufen, der von schwarzen Schafen herstammt. Und der wurde natürlich exportiert. Und etwas noch, was etwas ganz Besonderes nur diese Stadt auch hatte, sie war eine Hochburg für die Augenmedizin. Sie hatte Hochschulen in ihrer Stadt gehabt, denn sie betrieb eine Augensalbenindustrie. Das waren so zylinderförmige Augensalben, die gepresst waren und damit hatte man Augen geheilt, deren Krankheiten. Also in dieser Stadt strömten viele Studenten und studierten dieses Heilmittel, um es selbst herzustellen und auch dann auch so anzuwenden bei den verschiedenen Krankheiten, die auftreten können bei Augenleiden. Dann gab es aber noch etwas. Diese Stadt war etwa 6 Kilometer von Hierapolis entfernt. Und sie haben sich gegönnt, von dieser Stadt eine 6 Kilometer Wasserleitung zu sich in die Stadt strömen zu lassen, um dieses heiße Wasser, was die da hatten, in ihre Stadt zu haben, um es damit zu baden, zu duschen, was weiß ich, was man damit machte. Bei ihnen kam es aber lauwarm an. Keine Stadt hatte so einen Luxus, selbst römische Städte. Lauwarmes Wasser kannte keiner. Diese Stadt war unheimlich reich, berühmt und berüchtigt für diese medizinische Hochburg, die sie ja waren. Und diese Stadt konnte noch nicht mal eine Naturkatastrophe etwas anhaben. 60 nach Christus wissen wir, dass sie durch ein Erdbeben fast komplett zerstört worden ist. Und weil das der Fall war, hat das Römische Reich seine Hilfe angeboten und hat gesagt, wie können wir euch helfen und wie viel finanzielle Unterstützung braucht ihr, um eure Stadt aufzubauen? Und die Stadt Laodicea sagte, ich brauche nichts, wir schaffen es selber, ich bedarf nichts. Ich könnte mir nur vorstellen, das könnten heute deutsche Städte kaum sagen. Ich wüsste mir viel nur ein Düsseldorf und Ludwigshafen, die schuldenfrei sind. Ich weiß nicht, Andernach schuldenfrei? Nee, fragt mich nicht nach Bendorf, Pleitegeier, schwebt da oben drüber. Also, wir brauchen nichts, wir haben alles selber an finanziellen Mitteln, wir bauen die Stadt selber auf. Und in dieser reichen, bedeutenden Stadt, man vermutet war, es war der Paulus-Mitarbeiter Epaphras, der kam in diese Stadt und gründete eine Gemeinde. Eine Gemeinde, man geht davon aus, weil Kolossa ja etwa nur 15 Kilometer weit entfernt war, dass es wohl ein Ableger gewesen sein muss. Dieser Epaphras kam mit dem Evangelium da hinein und gründete dort diese Stadt, diese Gemeinde in dieser Stadt. Wir wissen von Laodicea, dass sie im 13. Jahrhundert von den Türken eingenommen worden ist und dann komplett zerstört worden ist. Im Internet, wenn man Laodicea eingibt, kann man noch ein paar Ruinen sehen von dieser Stadt. Mehr ist von ihr nicht mehr übrig geblieben. Wir wissen von Laodicea nur durch dieses Sendschreiben und dass sie mal im Kolosserbrief erwähnt worden ist. Aber die Botschaft dieses Briefes, der auf diese Tür hinweist, die bedeutend ist für diese Stadt, wie Jesus ihn nennt, die gilt auch uns heute noch. Und da möchte ich einiges draus auch herausnehmen. Deswegen mein großer Vorspann, um die Dinge zu verstehen, eigentlich, die der Text, wenn man das jetzt mal hört, den Hintergrund, eigentlich ganz leicht zu verstehen ist. Jesus sagt, ich kenne dich. Wir würden sagen, wow, das ist wahr. Gut, dass Jesus mich kennt. Er kennt jetzt auch gerade, wie es mir geht, dass meine Krise, Vielleicht weil es geht mir jetzt gerade finanziell schlecht. Jesus weiß das, ich bin krank. Jesus weiß das und es gibt uns Hoffnung. Wären wir aber einer von diesen Mitgliedern der Laodicea-Gemeinde, dann würden wir wahrscheinlich wegducken und sagen, boah, würde uns doch nicht kennen. Weil ganz ehrlich, auf Deutsch gesagt, bläst er ihn gerade den Marsch. Man muss es so hart sagen. Denn er sagt, ich kenne deine Taten, du bist weder kalt noch heiß. Wärst du doch kalt oder heiß, aber du bist lauwarm und weder heiß noch kalt. Deshalb will ich dich ausspucken aus meinem Mund. Du sagst, ich bin reich, wohlhabend und mir fehlt es an nichts. Dabei weißt du gar nicht, wie jämmerlich du eigentlich bist. Bedauernswert, arm, blind und nackt. Jetzt auf einmal verstehen wir das. Boah, die sind ja wirklich stinkreich. Und haben dieses lauwarme Wasser hier in die Stadt reingeführt. Und Jesus sagt, ey, greift dieses Geschehnis hier auf, diese Besonderheit, die diese Stadt hier hatte. Ihr seid lauwarm. Ich weiß nicht, hast du jemals jemanden, wenn jetzt ein Gast zu dir kommt, ihm lauwarmes Wasser hingestellt? Entweder kalt oder heiß. Tee, Kaffee, ne? Oder kalt. Aber lauwarmes Wasser, habt ihr mal lauwarmes Wasser getrunken? Schmeckt nicht. Man spuckt es eigentlich aus. Genau das ist das, was Jesus hier sagt. Euch kann man nicht gebrauchen. Euch kann man nur ausspucken. Ihr seid ja nicht heiß, nicht kalt. Werdet ihr doch heiß, werdet ihr doch kalt. Aber da ihr beides nicht seid, spucke ich euch aus. Erinnert mich an meinem Chef. Nee, der hat mich nicht ausgespuckt, aber ich habe irgendeinen Fehler, mega Fehler gemacht. Ja, wobei, mega Fehler. In seinen Augen habe ich einen mega Fehler gemacht. Ich habe einen Lastwagen beladen lassen. Ich habe damals im Lager gearbeitet, war Lagerleiter, habe einen Lastwagen beladen lassen. Und vorher hat er gesagt, wenn der Lastwagen von uns reinkommt, mach für den Kunden dieses Holz drauf und nicht das, was wir vorher besprochen haben. Und ich voll im Action und so weiter, Lastwagen kommt rein, du weißt Bescheid, haut drauf, ja, damit er wieder loskommt. Und als mein Gabelstaplerfahrer da am Laden war, guckte mein Chef so aus dem Fenster, sieht mit Erschrecken, das ist ja gar nicht das, was ich ihm gesagt habe, reißt das Fenster auf, schreit zu mir, komm mal her, du Saboteur, ich hab doch gesagt, du sollst doch das von dem Kunden das Holz draufladen. Und mir fiel es wie Schuppen von Augen, hat ja recht, wäre auch kein Problem. Und aber kurzerhand, wir haben erst das weggefahren und dann später die nächste Tour. Und da dachte ich, Mensch, mein Chef, der, sonst mag er mich ganz ehrlich, er hat mir im halben Jahr 3 Gehaltserhöhungen gegeben, also ich war schon okay für ihn. Aber ich musste an diese Situation gerade erinnern, als ich das hier so las, der Chef meckert und sagt, geht nicht. Und eigentlich ist, muss man ja sagen, Jesus ist der Chef an jeder Gemeinde. Und nun sagt ihr mal, haut er mal auf den Tisch und sagt, so geht das nicht, Leute. Wo ist euer Feuer, eure Begeisterung? Ihr seid die reinste Katastrophe. Es erinnert einen auch an die besondere Person aus dem Alten Testament, König Salomo. Ein gigantischer König, der reichste König der Welt zur damaligen Zeit. Weiß gar nicht, ob jemals einer so reich war wie er, aber so gespickt mit Weisheit. Ja, wir wissen, das war sein besonderer Schatz, den Gott ihm gegeben hat. Und mit dem Alter wurde ein bisschen senil, man könnte sagen geistlich senil. Kriegte eine geistliche Demenz. Er hatte einen riesen Harem von zigtausenden von Frauen, ließ sich daran genügen. Dann besaß er ein Haus doppelt so groß wie der Tempel, wo Gott wohnt. Und er hatte Soldaten gehabt, die top ausgebildet waren und die modernsten Waffen hatten. Auf die hat er sich verlassen. Und er hatte eine stabile Konjunktur, seine Wirtschaft boomte, weil Gott ihn gesegnet hat. Aber er hat den Geber vergessen. Er verließ sich auf all seine Schätze und das, was er erreicht hatte, ohne daran zu denken, Gott hat ihm versprochen, ihm das alles zu schenken. Und sein geistlicher Zustand verschlimmerte sich mehr und mehr. Wir wissen, dass er sogar später dann Götzen angebetet hatte und andere Frauen aus anderen Ländern zur Frau genommen hat. Genauso geistlich arm, wie der Salomo am Ende war, ist auch diese Gemeinde. Sie genoss den Wohlstand wie Salomo. Aber sie war bemitleidenswert arm. Ich weiß deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Das sagt Jesus über diese Gemeinde. Man könnte sagen, Moment mal, ist das nicht Jesus hier, der braungebrannte Muckimann, der immer nett ist, die Kinder auf den Schultern trägt, der den Kranken hilft und den Rentnern zur Seite steht und für sie Fürsprache hält? Ist das der gerade hier so ein knallhartes Urteil abgibt? sind wir ja gar nicht gewohnt, ganz ehrlich. Wenn man die Evangelien liest, einmal so der liebe Jesus, ja, nur mit den Pharisäern hat das oft mal, wo er mal mit denen aneinander gerät, aber sonst doch nicht. Und auf einmal spricht er hier über eine Gemeinde, wo er am Aufräumen ist. Jesus zieht eine gewaltige Bilanz. Man könnte es so formulieren oder zusammenfassen. Da ist ganz viel Schein. Da ist ganz viel Fassade, aber es ist kein Glaube. Da ist kein Feuer für Jesus und keine Liebe für das Kreuz. Das Kreuz, was man auch auf sich nehmen sollte. Sie kennen das Vaterunser, das Glaubensbekenntnis. Aber sie leben nur von ihrem Wohlstand. Das sind nur fromme Rituale, aber da ist kein Herz dabei. Sie sind komplett geistlich tot. Und der Grund ist der, dass sie nur auf sich verlassen, auf den Wohlstand. Dahergehend sagt Jesus, ich spuck dich aus. Man kann mit dem Lippen Jesus bekennen und singen, wie groß ist doch Gott. Man kann auf dem Gehaltsstreifen evangelisch oder katholisch draufstehen haben, wo die Kirchengelder dann hingehen. Aber alles bringt nichts. Wenn ich einen Glauben habe, der weder kalt noch heiß ist, nur lauwarm, dann sagt Gott, dann gib besser auf. Dann lass es. Das ist die Botschaft von diesen ersten Texten, den ersten Versen. Dann lass es besser. Eine unangenehme Frage, die natürlich an die Gemeinde oder aus dieser Botschaft an die Gemeinde an uns auch gestellt wird. Wie steht's um uns? Was würde Jesus über uns sagen? Kalt oder heiß? Oder lauwarm? Keiner will lauwarm sein. Sondern wir wollen interessant sein. Wir wollen interessant sein mit unserem Leben, Jesus ehren und Freude bereiten in dieser Welt. Interessant ist, das ist ja nicht nur mal eine Sache, die jetzt in dieser Gemeinde passiert ist. Wir kennen das auch an anderer Stelle, wo eine ganze Elite mal gesagt bekommen hat, ihr habt euch von mir entfernt. Wir lesen zum Beispiel in Hesekiel 14, da sagt Gott über die ganze geistliche Elite in Israel Folgendes. Diese Leute hängen mit ihren Herzen an ihren Götzen. Diese Leute hängen mit ihren Herzen an ihren Götzen. Und das sagt er nicht zu den Heiden drumherum, sondern das sagt er zu den Ältesten in Israel, zu den Menschen, den Hohenpriestern und allen. Ihr hängt an den Götzen, an den Wohlstand und so weiter. Wow, das ist gemein. Ihr hängt an eurer Karriere, an eurem Besitz, an euren Familien, aber ich komme gar nicht drin vor. Aber wir wissen ja, Jesus wäre nicht Jesus, wenn er nicht auch seine ausstreckende Hand reichen würde. Und das macht er ja folgendermaßen. Wir lesen da ab Vers 18. Ich gebe dir einen Rat, kaufe von mir Gold, das im Feuer geläutert wurde. Dann bist du wirklich reich. Und kaufe strahlenden weißen Kleider. Aha, wir wissen. Moment, sie kennt man, weil die schwarze Kleider produzieren und verkaufen. Damit du etwas anzuziehen hast, kaufe diese weißen Kleider. Sonst stehst du ganz schön nackt da und musst dich schämen. Nackt stehen wir alle vor Gott. Wenn es letztendlich wir mal vor ihm stehen und unser Leben angeschaut wird. Aber er möchte nicht, dass wir nackt da stehen. Und dann heißt es, kaufe von mir Salbe, um deine Augen einzureiben, damit du sehen kannst. Sie sollen Gott erkennen in Christus, dass er alles ist und nur das alles, das Einzigste ist. Und dann heißt es, siehe doch, mach also ernst und ändere dich. Siehe doch, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten. Wisst ihr, was interessant ist? Dass dieser Bibelvers immer genommen wird, um Menschen einzuladen zum Glauben, die noch nicht glauben. Aber diese Tür gilt uns Christen, die wir gleichgültig Jesus gegenüber sind, die lauwarm geworden sind. Da klopft Jesus an und bittet, hineingelassen zu werden. Ist euch das jemals so bewusst gewesen? Jesus klopft an und sagt, wenn du heute weißt, ich bin heute gemeint, dann sollst du ihn einlassen, denn er klopft an. Fassen wir mal zusammen die Schlagworte hier. Ich gebe dir einen guten Rat. Also wenn Jesus jemandem was rät, dann sollte man es befolgen. Es gibt keinen zweiten, dritten Rat. Es ist der beste Rat. Kaufe von mir, um klar zu sehen, Gold und Salbe. Ich weiß, ich bin streng, aber ich bin nur streng, weil ich dich liebe. Oh, manchmal macht man diese Erfahrung, dass Gott einem was nimmt, oder damit wir klar erkennen, wo es eigentlich lang geht. Ich vergesse niemals, als ich damals ein Teenager war und eine, ja, meine damalige Freundin, dessen Vater ein sehr harter Mann war. Er war ein sehr einflussreicher Mann. Der war zweithöchster Mann hier bei der Krankenversicherung AOK. Unter ihm waren Weißenturm, Main, Koblenz, Andernach und Koblenz. Er war da der zweithöchste Mann. Zu Hause hieß es, und das hat Gesetz hatte erlassen, keiner spricht mehr über Gott. Es wird nicht mal gebetet bei mir zu Hause. Und wenn ihr, und die Familie ging zum Gottesdienst, zu einer Freikirche nach Koblenz, ihr könnt da hingehen, aber fragt mich nie, ob ich mitkomme. Nur, dass ihr wisst, keiner soll darüber sprechen. Ich will mit Gott und mit dem ganzen Thematik nichts zu tun haben. Und dann wurde dieser Mann schwer krank. Er ist an Blutkrebs erkrankt. Und dann auf einmal ging man los und hat das Besondere, hat noch besonderes Blut gehabt. Man musste dann zur Bundeswehr gehen, um das alles irgendwie zu besorgen. Man hat alle Blutbanken abgefragt, um ihm da zu helfen. Und dann auf einmal, als er im Sterben lag, dann hat er gefragt, wie ist das mit Gott? Und dann öffnet er diese Tür. Und hat Jesus einen Tag bevor er verstorben ist, in sein Leben gelassen. Ich glaube, er würde jetzt nicht tauschen wollen. Er ist krank geworden und Jesus kam dann hinein. Manchmal kann das passieren, dass Jesus ganz schön streng sein muss, damit sich etwas ändert. In Jesaja 55,1 lädt ja Jesus auch dazu ein. Da heißt es, hört ihr, die ihr durstig seid, kommt zum Wasser. Auch wer kein Geld hat, kann kommen. Kauft euch zu essen, es kostet nichts. Kommt Leute, kauft Wein und Milch, zahlen braucht ihr nicht. Warum gebt ihr euer Geld aus für Brot, das nichts taugt, und euren sauren, verdienten Lohn für Nahrung, die nichts satt macht? Hört doch auf mich, dann habt ihr es gut und könnt euch an dem erlesenen Speisen satt essen. Hört doch, kommt zu mir, hört auf mich, dann werdet ihr leben. Es ist klar, es geht nicht hier um Besitz, sondern es geht um den Lebenshunger, den wir haben. Um den Sinn im Leben, den wir suchen. Und den kann Jesus ausfüllen. Und uns auch natürlich auch viele Antworten geben. Und manche Antworten bleiben halt auch offen. Ich musste dabei denken auch an den legendären Golfspieler Tiger Woods. Ich glaube, jeder kennt ihn wahrscheinlich, ja? Oder nicht? Okay, jetzt kennt ihr ihn. Dieser Tiger Woods, der war viele Jahre der beste Golfspieler auf der ganzen Welt. Er ist eine lebende Legende, sagt man. So wie Michael Schumacher eine lebende Legende ist, weil er etwas viele Rekorde gebrochen hat, unheimlich viel geleistet hat in seinem Sport. Aber in seinem Leben weiß man auch, dass er ein Lügengebäude um sich herum aufgebaut hat. Er hatte viel Schuld auf sich geladen in seinem Leben. Und er hat es immer wieder vertuscht und gesagt, nee, stimmt nicht, ist nicht wahr. Auch wenn Menschen aufgetreten sind und sagen, der hat das und das und das gemacht. Er hat gesagt, nein, das stimmt nicht, stimmt nicht. Aber 2010 hat er ein öffentliches Geständnis abgelegt und kapituliert und sein Fehlverhalten zugegeben. Und ich finde das, was er gesagt hat, vielleicht auch hilfreich für den einen oder anderen. Er sagte damals in seiner öffentlichen Rede Folgendes. Ich hörte auf, nach den Grundwerten zu leben, die mir beigebracht wurden. Ich wusste, dass ich verkehrt handelte, aber ich redete mir ein, dass die normalen Regeln für mich nicht gelten. Ich dachte nie darüber nach, wem ich weh tue. Stattdessen dachte ich nur an mich. Ich sprengte die Grenzlinien, innerhalb derer ein verheiratetes Paar leben sollte. Ich dachte, ich könnte ungestraft mit allem davonkommen, was ich wollte. Ich glaubte wirklich, ich hatte es verdient, alle Verlockung meiner Umgebung zu genießen, weil ich mein Leben lang hart gearbeitet hatte. Ich meinte, das war mein völliges Recht. Dank meines Geldes und meiner Berühmtheit brauchte ich nicht lange zu suchen, um dies zu finden. Ich habe mich wirklich geirrt. Ich war dumm. Ich darf mir meine Spielregeln nicht selber aussuchen. Dieselben Grenzen, die andere einhalten müssen, gelten auch für mich. Ich habe Schande über mich gebracht. Ich habe meine Frau, meine Kinder, meine Mutter, der Familie meiner Frau, meinen Freunden und meine Stiftung geschadet und allen Kindern auf der Welt, die mich bewundert haben. Was für offene Worte von Tiger Woods. Manchmal ist es dran, dass auch wir mal so kapitulieren und sagen, Herr Jesus, eigentlich steht es so und so um mich. Ein Beispiel ist ja diese Laodiziergemeinde. Jesus deckt alles auf. Aber wir müssen es gar nicht so weit kommen lassen. Wo stehst du? Was würde Jesus sagen? Kalt oder heiß oder lauwarm? Auf jeden Fall eins ist sicher. Die Botschaft, die aus diesen Versen hervorgeht, ist die: Ich klopfe an die Tür, machst du mir auf. Und wer innerlich jetzt weiß, ja, eigentlich bin ich jetzt gemeint, der kann auch jetzt im Herzen sagen, Herr Jesus, komm du rein. Und dafür möchte ich jetzt beten. Und wer dazu auch innerlich einfach so sein Ja findet, darf auch innerlich auch dann so einfach sagen, Herr, das möchte ich. Lieber Vater im Himmel, in Jesus Christus offenbarst du deine Liebe. Wir feiern bald Weihnachten. Das ist eine Explosion deiner Liebe, kann man sagen. Denn du hast dich in einen Menschen hineingedrückt und gezeigt, wie du bist. Und wir, die wir dich kennen, dürfen dich lieben. Und wir dürfen dir folgen. Und du möchtest, dass wir deine Jünger sind. Du möchtest, dass wir dynamisch sind und dich feiern in unserem Leben. Dass jede Phase in unserem Leben eigentlich nach dir sich ausstreckt. Du wünschst dir, dass wir für dich leben. Aber wir müssen auch genauso zugeben, wie diese Gemeinde in Laodicea. Oft fällt uns das sehr schwer. Vieles lenkt uns ab. Und auch vielleicht der Wohlstand, den wir in Deutschland haben. Auf den kann man sich gut verlassen. Warum soll ich mich auf dich verlassen? Herr Jesus, aber eins kommt aus dieser Botschaft heraus. Wir sollen uns alleine auf dich verlassen. Und du klopfst jetzt an unsere Herzenstür und sagst und fragst, lässt du mich rein? Und wer das möchte, sagt einfach innerlich, komm rein. Herr Jesus, ich danke dir für die Türen, die dir jetzt gerade aufgemacht worden sind, wo du hineinkommst, wo du hineinkommen darfst. Komm du mit deiner Kraft hinein. Verändere Ansichten, verändere Ausrichtungen. Wirf raus, was da nicht hineingehört, in dieses Herz, damit du es komplett ausleuchtest. Dir sei Ehre dafür in Ewigkeit. Amen.